Deutschlandfunk. Agenda.
Zu Agenda begrüßt Sie Jürgen Wiebeke. Heute als Zivilist unter Afghanistan-Veteranen der Bundeswehr, die schon mal eins gemeinsam haben. Sie haben viel erlebt und sie haben viel zu erzählen, aber sie teilen das Gefühl, dass sich die Gesellschaft kaum dafür interessiert. Wir melden uns aus Potsdam-Schwielosee. Hier ist das Einsatzführungskommando der Bundeswehr. Und in dem Saal, in dem wir jetzt stehen, werden Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr auf ihren Auslandseinsatz vorbereitet und eingestimmt. Ja, und diese Sendung will der Versuch sein, so etwas wie ein öffentliches Gespräch zu führen, das bislang fehlt. Was haben diese 20 Jahre Afghanistan-Einsatz, die ja bekanntlich mit einem chaotischen Rückzug endeten, mit denen gemacht, die dort im Auftrag der deutschen Politik ihr Leben riskiert haben? Welche Erfahrungen müssen in Ihren Augen dringend öffentlich besprochen werden? Wir möchten nachher auch gern Ihre Impulse aufgreifen, wie Sie auf den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr zurückblicken. Und deshalb nenne ich die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Und Sie erreichen uns auch per Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Heute fangen wir mal, was die Dienstgrade angeht, nicht ganz oben an, sondern bei Ihnen, Mike Mutschke, Oberfeldwebel. Wenn Sie Ihre Zeit in Afghanistan, die wahrscheinlich mit sehr vielen Erinnerungen verbunden ist, mal auf einen für Sie entscheidenden Moment reduzieren. Welcher Moment wäre das?
Ja, der Moment für mich wäre gewesen oder ist der 2.4.2010, das Karfreitagsgefecht. Das war so der Moment, was für mich in meiner ganzen bis jetzigen Lebenszeit so der einschlagendste Moment war.
Was war passiert?
Am 2.4.2010 gab es dieses berühmte Karfreitagsgefecht, das Ostergefecht. Da sind damals drei Kameraden von mir gefallen, mehrere Schwerstverletzte. Ja, wir sind dort in den Hinterhalt geraten von den Taliban. Und ja, wie gesagt, da habe ich selbst auch, ich war einer der Schwerstverletzten gewesen, habe dort viel eingebüßt, sage ich mal, körperlich. Und ja, das hat mein ganzes Leben einfach einmal komplett gedreht. Na, ich musste irgendwo bei Null wieder anfangen, mich neu aufbauen, mich neu sortieren, strukturieren.
Vielleicht können Sie uns etwas sagen über dieses Neusortieren und Neustrukturieren. Wenn man nach einer schweren Verletzung irgendwann wieder anfängt mit dem klareren Denken, worum hat dieses Denken bei Ihnen gekreist?
Erstmal die Frage, warum ist es eigentlich passiert? Okay, das hat sich dann relativ schnell aufgeklärt. Ne? Und dann ging es halt darum, von meinen Verletzungen her, ich war am Anfang halbseiten gelähmt, saß im Rollstuhl, halt jetzt nicht lange, aber für so eine gewisse Zeit. Und da hat man erstmal überlegt, geht das wieder weg, werde ich irgendwann wieder laufen können? Ne? Laufen hat geklappt. Ne? Und dann einfach auch so für sich zu verstehen, was hat sich jetzt komplett verändert im Leben. Also das heißt, bei mir ist immer noch der eine Arm gelähmt, ne? Der fehlt mir halt mehr oder weniger, also er ist zwar da, aber ich kann ihn halt nicht mehr zu 100% einsetzen, was im Alltag auch öfter mal schwer ist. Mhm. Ne? Und dann, wo geht's mit mir hin? Wie geht's weiter? Ne? Weil man fragt sich, kann man beim Bund bleiben, kann man nicht beim Bund bleiben? Beim Bund bleiben hat geklappt über dieses Einsatzweiterverwendungsgesetz. Ne? Darüber bin ich dann damals auch Berufssoldat geworden. Da wurde mir diese Angst schon mal genommen.
Ne? Das ist erstaunlich, was Sie sagen. Also Sie müssen Ihr komplettes Leben verändern und Ihre Angst war, ob die Bundeswehr Sie weiter behält. Und jetzt sehen wir Sie heute in der Uniform da stehen. Das heißt, damit das auch verständlich ist, Sie haben sich erst nach dieser Lebensänderung dazu entschieden, Berufssoldat zu werden.
Ja, so kann man das grob sagen. Aufgrund meiner Schädigung, meiner körperlichen Schädigung, beziehungsweise Schwerbeschädigung, ist mit dem Weiterverwendungsgesetz die Möglichkeit gegeben, dass man sich für diesen Weg der Bundeswehr und des Berufssoldaten entscheiden kann, ab einer gewissen Prozentzahl. Meines Wissens nach derzeit ab 30%.
Aber warum wollten Sie das?
Ja, weil ich mich für den Beruf irgendwo berufen fühlte. Früher schon, damals nach der Schule, wollte ich direkt eigentlich zum Bund gehen, da war ich noch zu jung gewesen. Dann habe ich halt ganz normal meine Berufsausbildung gemacht. Bin dann zum Bund gegangen, hatte mich dann auch damals schon, also ich war erst noch einer von den Leuten, die als W23, also freiwillig Wehrpflichtiger von 23 Monaten gemeldet hatte. Habe mich dann für den Status SAZ4 entschieden. Danach, glaube ich, knapp ein Jahr, anderthalb Jahre später für den Status SAZ8.
Herr Mutschke, Sie erzählen jetzt Ihre Laufbahn.
Ja.
Aber Sie hatten begonnen damit, dass Sie gesagt haben, Sie waren eigentlich dazu gezwungen, Ihr Leben neu zu sortieren. Das ist jetzt das Erste, was bestimmt bei vielen, die zuhören, eine Verwunderung auslöst, dass Sie dann aber trotzdem diesen Weg weitergehen wollten und dann auch wieder zurückkehren wollten nach Afghanistan. Warum war das so?
Ja, wie gesagt, weil ich mich für den Beruf einfach berufen fühlte. Und ich habe auch gesagt, für mich in meiner Situation ist es die beste Absicherung, ne? Weil ich habe noch weitere OPs. Dann irgendwann, die Gesundheit wird irgendwann mal so weit abknicken, dass ich nicht wie jeder normale Mensch, sag ich mal, voll bis 65 irgendwo arbeiten kann und halt Riesenkosten entstehen werden, weil ich irgendwelche Schmerzen kriege, Schädigungen kriege. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte weiterhin Soldat werden. Und mein Ziel ist es eigentlich, aus dieser ganzen Geschichte so weit mich wieder hochzuarbeiten, dass ich auch irgendwann eventuell wieder mit in den Einsatz gehen kann. Ja, und das hat bei mir dann 2013 sogar funktioniert.
Ja, wobei das sicherlich für Sie auch möglich gewesen wäre zu sagen, ja, ich bin zwar Angehöriger der Bundeswehr, aber ich bleibe jetzt lieber mal in Deutschland. Keiner wird von Ihnen erwarten, dass Sie ein zweites Mal nach Afghanistan gehen, oder?
Richtig, das hat keiner erwartet. Das war mein eigener Wunsch gewesen. Einmal, um für mich einen Abschluss zu finden, weil man muss halt dazu sagen, damals in dem Gefecht bin ich mehr oder weniger fast tot ausgeflogen worden, wo der Arzt damals in der Air-Medevac-Maschine sagte, ich weiß nicht, ob ich einen weiteren Toten transportiere oder einen, der überleben wird.
Mhm.
Ne? Und für mich war dann halt ganz wichtig, dass ich diesen Abschluss nochmal kriege, weil für mich lief dieser Einsatz, muss man sagen, unterschwellig bis 2013 weiter, weil ich nie bewusst rausgeflogen bin. Ne? Und da war das für mich auch so ein Punkt. 13 zum gleichen Zeitpunkt, da war das gleiche Kontingent wieder unten. Also nicht das gleiche Kontingent, aber die gleichen Leute halt. Und da wollte ich halt gerne mit, weil es meine alte Kompanie auch war. Und einfach bewusst nochmal einen Job annehmen und den Job irgendwo übergeben und bewusst wieder rausfliegen.
Ja. Was haben Ihre Angehörigen und Freunde in Deutschland gesagt, als Sie das zweite Mal gegangen sind?
Ich habe das nur mit meinen Angehörigen besprochen. Das war ein ganz kleiner Kreis, also wirklich die komplett innerste Familie und der Rest wusste das gar nicht. Und die wussten das dann erst wieder, wo ich zurück war und gesagt habe, wo ich denn jetzt eigentlich die letzten Wochen war.
Die wussten es nicht, weil sie es nicht verraten haben.
Richtig, ich habe es einfach nicht verraten, weil ich es nicht wollte, weil die Angst halt einfach da war. Ne? Und nicht jeder spricht dem für.
Ne? Jan Thielmann, Oberst, Sie haben zugehört, was Herr Mutschke gesagt hat. Manches davon wird auf viele, die zugehört haben, ja vielleicht verstörend wirken, befremdlich, dass man ein zweites Mal geht. Haben Sie es verstanden?
Ich denke schon. Zumindest glaube ich, das auch zu spüren. Und das denke ich mal jetzt unabhängig von dem, was man möglicherweise von der Bundeswehr als Außenstehender so wahrnimmt, spielen Emotionen und innere Bindung eine riesige Rolle. Und das, was eben geschildert wurde, zeigt, und ich denke, es geht in die Richtung, wie gut Kameradschaft funktioniert. Weil Oberfeldwebel Mutschke die Dinge, die er dort erleben musste, ja nicht alleine erlebt hat. Er hat sie im Gefüge erlebt und im Nachklapp hat er sich in einem Gefüge wiedergefunden, das ihm auch die Kraft gegeben hat, jetzt endgültig hier zu stehen und weiter Soldat zu sein. Und das funktioniert nicht bei jedem. Und da haben wir auch nicht den Anspruch, dass es bei jedem funktioniert. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Kennen Sie denn auch diesen Impuls, dem eigenen Kreis in Deutschland manches zu verschweigen? Aus Rücksichtnahme?
Absolut. Das ist vor allen Dingen ja auch in der täglichen Kommunikation, die man im Einsatz mit der Heimat hat, nicht immer zwingend geboten. alles das sofort zu erzählen, wie es möglicherweise, und es ist ja auch nur eine subjektive Wahrnehmung, sich gerade darstellt. Das ist schwierig. Vor allen Dingen, weil man auch nach Jahrzehnten, die man dann immer wieder auch in Einsätzen oder wo Einsätze passiert sind, gelernt hat, dass viele Herausforderungen zu Hause viel schlimmer sind als das, was im Einsatz teilweise so passiert. Da ist man nämlich sehr gut aufgehoben in einem funktionierenden, guten Gefüge. Man hat einen Tagesplan. Und die Menschen zu Hause, die einen unterstützen, sind mit den Alltäglichkeiten schon ganz schön ausreichend belastet.
Mhm. Und ja, vielleicht gehört das auch zum Beruf des Soldaten, wenn man sich im Krieg befindet, dass man zu Hause nicht mehr so gut verstanden wird.
Ja, das, ich hatte mich mal damit beschäftigt, mit Briefen von Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus dem Ersten Weltkrieg. Und es ist tatsächlich so, dass es ist eine sehr schwierige Situation offensichtlich. Und oftmals wird nicht sehr konkret über das gesprochen, was gerade passiert. Und das grobe Lagebild haben die Menschen zu Hause aber sehr wohl. Die Nachrichten, die auch über Afghanistan verbreitet werden und auch im Zuge von Zwischenfällen, die sind sehr schnell, die sind meistens auch sehr präzise. Und dann gibt es natürlich zu Hause die Unsicherheit. Wer ist betroffen? Welche Kreise hat das gezogen? Dann gibt es diese Nachrichtensperre erstmal nach Intensivereignissen wie dem Karfreitagsgefecht. Und dann ist natürlich zu Hause Unruhe. Und dann kommt man natürlich schon sehr schnell in die Situation, sehr konkret zu werden, wenn man dann wieder sprechen darf.
Herr Tillmann, ich habe Ihnen jetzt so ein bisschen das Wort Krieg untergeschmuggelt.
Ja.
Das war ja in diesen 20 Jahren Afghanistan-Einsatz auch eine ganze Zeit lang ein verbotenes Wort, ob das überhaupt ein Krieg war, in dem sich die Bundeswehr befindet. Waren Sie im Krieg?
Absolut. Wir waren im Krieg. Und Krieg ist natürlich immer von der Begrifflichkeit her, möglicherweise auf der Schulbank erlernt, ein riesiges Wort. Aber am Ende ist Krieg auch sehr begrenzt. Krieg betrifft teilweise nur kleinere Gruppen von Menschen. Man kann es dann vielleicht auch technisch als Gefecht bezeichnen. Aber die Umstände, die am Ende zu diesem Gefecht führen, finden in einem Kriegsszenario statt. Und in dem Fall war das in Afghanistan so. Und man kann das beschönigen, man kann sagen, kriegsähnliche Zustände. Man kann sagen, wir hatten ab und zu mal Gefechte. Aber am Ende war es so, dass die ganze Zeit, wo wir dort operiert haben, gab es eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen, die ein Problem mit uns hatten. Und sie waren bereit, Waffen gegen uns einzusetzen.
Haben Sie das Ihren Leuten gesagt, dass sie in den Krieg ziehen?
Das habe ich, zumindest 2011, haben wir das genauso kommuniziert. Habe ich das auch so kommuniziert. Mhm. Da war die Sicherheitslage auch ganz klar. Da wusste jeder von denen, die da mitgefahren sind, um was es ging.
Jetzt will ich mal in einer sehr persönlichen Hinsicht Karten auf den Tisch legen und damit auch gleich unseren dritten Afghanistan-Veteran mit ins Spiel bringen, nämlich Oberstabsfeldwebel Jens Bodinski. Sie beide, also Oberst Tillmann und Sie, Herr Bodinski, Sie werden sich in dieser Sendung duzen, weil Sie befreundet sind.
Richtig.
Hat diese Freundschaft was mit den Erfahrungen zu tun, über die wir jetzt gesprochen haben?
Ganz genau so. Wir haben Gemeinsames erlebt, durchlebt und das hat uns im weiteren Verlauf nicht nur dienstlich, auch privat zusammengebracht. Und ich kann es mal so platt formulieren, wir ticken halt sehr ähnlich, auch wenn er Oberst ist und nicht Oberstabsfeldwebel, aber die Idee des Gefechts, Soldat zu sein, ist bei uns sehr, sehr ähnlich.
Mhm. Oberst Tillmann hat ja von der Rolle von Emotionen gesprochen. Wenn Sie das mal auf sich beziehen, welche Emotionen mussten Sie erst mal lernen zu artikulieren?
Im Einsatz, meinen Sie, oder im Nachhinein?
Beides gerne.
Das ist eine komplexe Frage. Emotionen im Einsatz. Also wenn Sie jetzt in Bezug auf die Gefechtshandlung zielen, oder wenn Sie jetzt auf die Gefechtshandlung zielen, es ist unheimlich schwierig, als militärischer Führer den sogenannten Kühlkopf zu bewahren, weil man ja auch selbst vielleicht auch Angst hat oder Angst hat, eine falsche Entscheidung zu treffen, die dann vielleicht dazu führt, dass Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. bis hin zum Tode von Soldaten. Das ist schwierig, das ist auch eine Herausforderung, da kann man sich auch nur bedingt darauf vorbereiten. Wichtig ist, dass man sein Handwerkszeug beherrscht, bestenfalls beherrscht und dann aus dem Automatismus heraus dann im Einsatz einfach nur funktioniert. Und dann vielleicht nicht die Goldrandlösung findet, aber man findet eine Lösung. Das ist auf jeden Fall eine bessere Lösung, als gar keinen Entschluss zu fällen und Dinge zu befehlen.
Ich habe ja diese Sendung begonnen mit der Behauptung, dass es das öffentliche Gespräch über Ihre Erfahrungen in Afghanistan bislang kaum gibt. Ich würde gerne von Ihnen wissen, warum sind Sie heute dabei? Warum haben Sie Ja gesagt zu diesem Versuch, öffentlich darüber zu sprechen?
Ja, im Grunde haben Sie es schon anmoderiert. Ich selber habe das Gefühl, dass in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren die Wahrnehmung der Bevölkerung, was wir da in den Einsätzen leisten, schwindet. Dass einfach die Verbindung zur Bundeswehr ja, dünner wird, sage ich mal. Dass die Bevölkerung immer weniger Verständnis dafür hat, was wir da eigentlich machen. Nach dem Motto, was ja immer publiziert wurde oder oft gesagt wurde, warum verteidigen wir Deutschland oder wie kann das sein, dass wir Deutschland am Hindukusch verteidigen?
Da muss man ja auch heute ein dickes Fragezeichen machen.
Ja, das kann ich aus meiner Sicht der Dinge ganz klar beantworten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die 20 Jahre, die wir da verbracht haben in diesem Land, dass wir in den 20 Jahren für Europa und vielleicht darüber hinaus sogar, dass wir Sicherheit geschaffen haben. Ich glaube, dass der Terrorismus sonst mehr Einzug gehalten hätte.
Gut, damit sind wir jetzt schon bei der politischen Bewertung. Aber lassen Sie uns das noch für einen Moment aussparen. Sondern lieber diesen Pfad weitergehen, den Sie eingeschlagen haben. Dass Sie sagen, der Faden zwischen der Bundeswehr und der Bevölkerung ist dünner geworden. Warum denn?
Ja, ich kenne da wahrscheinlich nicht jetzt alle Hintergründe. Aber meine Wahrnehmung selber ist, dadurch, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, ist auch die Bevölkerung, hat die Bevölkerung einfach den Bezug zur Armee nicht mehr. Klassisches Beispiel, was ich immer gerne bringe. Früher ist man in eine Kneipe gegangen, hat sich an eine Theke gesetzt und irgendwann kam das Gespräch auf die Zeit, wo man Soldat war und man hatte viele Gesprächsthemen oder beziehungsweise Gesprächspartner. Dem ist heute nicht mehr so. Und deshalb kann sich der ein oder andere, vor allem, ich sag mal so, ab 30-Jährige, der kann sich nicht mehr identifizieren. Der war nie Soldat und kann sich nicht vorstellen, was wir da eigentlich machen.
Vielleicht, das sind jetzt Ihre subjektiven Einschätzungen, vielleicht passt das zu anderen subjektiven Einschätzungen, die Eva-Maria Götz gestern eingefangen hat. Sie war unterwegs unter Passanten in der Potsdamer Innenstadt.
Also mitkriegen tut man wenig bis gar nichts. Und davon halten, es kommt selten was Positives bei rüber. Und dadurch kann natürlich auch die generelle Stimmung dazu nicht sonderlich positiv sein.
Ist nicht mein Ding. Die Leute müssen anders unterstützt werden.
Das, was man bisher so mitgekriegt hat, ist wenig Lösung für viel Ansatz.
Also man hört ja über das Thema überhaupt gar nichts. Mir ist nicht bewusst, da irgendwas in den Nachrichten oder generell in den News irgendwie mal gelesen oder gehört zu haben.
Ist alles sehr weit weg, muss ich sagen. Wir haben so viele andere Probleme und da kriegt man diese Probleme überhaupt nicht mit.
Ich kenne die Auslandseinsätze, mein Mann ist bei der Bundeswehr. Ich bin froh, dass er nicht hin muss und ich kenne aber andere, die sind ganz schön schräg zurückgekommen mit sehr viel Problemen. Eigentlich müsste die Bundeswehr viel mehr unterstützt werden.
Über solche Dinge werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Aber jetzt möchte ich den vierten in unserer Runde vorstellen. Das ist Winfried Nachtwey, lange für die Grünen im Deutschen Bundestag, Verteidigungspolitiker. Er ist heute Mitglied im Beirat Innere Führung der Bundeswehr. Und was das so spannend macht, Ihre Anwesenheit, Herr Nachtwey, Sie gehörten halt am Anfang des Afghanistan-Einsatzes zu denjenigen, die das eben politisch gewollt haben, dass die Bundeswehr dorthin geht. Sie haben jetzt einen Moment zuhören können, was die drei Soldaten gesagt haben. Jetzt würde ich gern von Ihnen wissen wollen, warum wollten Sie heute dabei sein?
Ich wollte deshalb dabei sein, weil solche Art von Gespräch, wo nämlich Bundeswehrsoldaten selbst aus dem Einsatz berichten, viel, viel zu wenig sind. Und weil in der Regel Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten mit ihren Einsatzerfahrungen sich selbst überlassen sind unter Kameraden kann man drüber reden, aber Gesellschaft, also eben, naja, Bundeswehr ist ja auch aus der Fläche sozusagen weitgehend verschwunden, ist weniger greifbar, sichtbar. Und dann also eben in verschiedenen Einsatzländern, was also für den Normalbürger eine permanente Überforderung ist. Also eben ist ja auch Mali und alles mögliche andere. Und dann weiterhin, das ist das Versäumnis von uns also in der Politik, dass wir nicht vernünftig, konkret, differenziert, selbstkritisch über diese Einsätze berichtet haben. Und da wäre entscheidend gewesen, dass die Einsatzkräfte selbst hätten berichten können. Ich habe mehrere Veranstaltungen mit Leuten aus den Einsätzen gemacht. Wenn die dann also berichten, dann springt der Funke sozusagen über. Dann sehen die Leute, aha, es ist verdammt schwierig, aber es ist notwendig und es kann auch was bringen.
Herr Nachtwey, es geht jetzt auf die Nachrichten zu, deswegen gebe ich schon eine kleine Vorwarnung, dass wir vieles von dem danach besprechen müssen. Trotzdem als erste Andeutung, bereuen Sie eigentlich damals, diesen Einsatz befürwortet zu haben?
Nein, weil er grundsätzlich notwendig war. Man konnte sich nicht also eben mit diesem Hinterland für internationale Terrorgruppen insgesamt also abfinden. Da musste was geschehen. Und dann zweitens war es auch notwendig, Terrorismus nachhaltig zu bekämpfen. Das heißt, verlässliche Staatlichkeit zu fördern. Das waren grundsätzlich richtige Ziele. Die Umsetzung allerdings, da hat es kräftig gehakt und gescheppert.
Dann bin ich auf Ihre Fehleranalyse gespannt. Das machen wir nach den Nachrichten. Vorher die Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer, auch eben einen Impuls zu setzen. Wie schauen Sie zurück auf diese 20 Jahre Bundeswehr in Afghanistan? 00800 4464 4464 ist unsere Nummer und die Mailadresse agenda@deutschlandfunk.de. Agenda meldet sich zurück aus dem Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Und heute tauschen sich drei Soldaten der Bundeswehr, die viel Lebenszeit mit dem Auslandseinsatz in Afghanistan verbunden haben, mit einem ehemaligen Verteidigungspolitiker der Grünen aus, nämlich mit Winfried Nachtwey, der diesen Einsatz der Bundeswehr seinerzeit politisch mit initiiert hat. Und dieser Einsatz, das wissen Sie, endete bekanntlich in diesem Jahr mit einer, ich glaube, das kann man sagen, schweren Niederlage. Und die öffentliche Aufarbeitung, das öffentliche Gespräch darüber, ja genau, das ist es, was wir heute in Agenda probieren. Das Thema also Mein Afghanistan, wie Bundeswehrsoldaten auf ihren Einsatz zurückblicken. Und Sie sind auch eingeladen, Ihr Resümee zu ziehen, wie Sie auf diese 20 Jahre blicken, ob das alles sinnlos war. 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons und die Mailadresse agenda@deutschlandfunk.de. Ich habe das jetzt so formuliert, Herr Nachtwey, war das alles sinnlos, weil Sie selber einen offenen Brief an Bundeswehrangehörige genau so betitelt haben, ob das alles sinnlos war. Und ich nehme an, wenn Sie ehrlich sind, dann wird es zumindest Momente auch in diesem Sommer gegeben haben, wo Sie sich diese Frage selber gestellt haben.
Ja, Frage habe ich mir selbst gestellt, aber dann also eben auch also von sehr, sehr vielen Einsatzkräften, militärischen, aber auch polizeilichen und zivilen also eben gehört. Ich habe vorher schon gesagt, dass die grundsätzlichen Ziele, die strategischen Ziele des internationalen Afghanistan-Einsatzes, nämlich einmal in Afghanistan kein Rückzugsgebiet für internationale Terrorgruppen mehr zuzulassen, und zweitens die Förderung von verlässlicher Staatlichkeit, dass das grundsätzlich richtige und sinnvolle Ziele waren. Aber beide strategischen Ziele sind am Ende nicht erreicht worden, also ein strategisches Scheitern. Zugleich aber hat es dabei einiges an Teilerfolgen gegeben. Oder wenn ich mir verschiedene Phasen des militärischen Einsatzes, auch der Bundeswehr, so angucke, dann also in den ersten Jahren hat man deutlich zur Stabilisierung beitragen können. Dann also eben 2010, 11, also 12 ebenfalls. Da sah es also so aus, als könnte man die Kurve kriegen. Aber da war dann eben von Obama angekündigt, in 2 Jahren sind wir raus und Taliban brauchten im Grunde nur abzuwarten. Also zusammengefasst, für die einzelnen Soldaten, die dort waren, war es sinnvoll. Also jetzt bezogen auf die Bundeswehr. Was manche andere da angestellt haben, steht auf einem anderen Blatt. Aber da war es also eben meiner Meinung nach sinnvoll. Und dass es insgesamt aber ein großes Scheitern gegeben hat, das lag nicht, ausdrücklich nicht an den Bodenkräften. Ich habe die selbst also auch bei 20 Besuchen vor Ort also eben mitgekriegt und war beeindruckt davon, wie ernsthaft, wie einsatzbereit, wie auch mit Verständnis also für das ganze Umfeld da agiert wurde.
Das ist eine interessante These, die Sie formulieren. Und ich würde Sie drei mal bitten, darüber nachzudenken. Also wenn man das Scheitern im Großen gestehen muss, und das wird Ihnen vermutlich auch heute noch in den Kleidern hängen, was machen wir dann mit der These von Winfried Nachtwall, dass sozusagen Sinn auch im Kleinen erfüllt werden kann und dass Sie in Ihrer persönlichen Rolle trotzdem von diesem Einsatz auch im Nachhinein überzeugt sind? Woran machen Sie Sinn fest? Wer möchte beginnen? Herr Budinski? Der Oberst, Oberst Tillmann.
Ich stütze das, dass wir im Rahmen unserer Operationen, und das ist ja, wenn wir mal den gesamten Einsatz nehmen, kann man das ja runterclustern und sagen, ja, Soldaten, deutsche Streitkräfte, Teile deutscher Streitkräfte waren dann in Operationen eingesetzt. Es wurden Verantwortlichkeiten verteilt, es wurden, wir nennen das Räume, zugewiesen, in denen wir dann operiert haben. So. Und da muss man dann, diese riesige Strategie findet sich plötzlich in einer handwerklichen Umsetzung vor Ort. So. Und das war besonders intensiv 2010, 11 und 12, als wir dann die sogenannte Counter-Insurgency-Strategie, die mal von einem amerikanischen General implementiert wurde in die Mission, auch umgesetzt haben. Ganz enges Zusammenwirken mit der Bevölkerung, die afghanischen Sicherheitskräfte quasi an die Hand nehmen, ausbilden, begleiten während der Einsätze und so weiter. So dass aus dieser riesigen Strategie wirklich für Züge, für Gruppen, für einzelne Soldaten eine ganz, ganz handfeste Realität wurde.
Aber es hat sich nicht zusammengefügt. Also wenn, es hat sich im Großen, wenn einzelne Teilelemente,
das kann man sagen,
alle meinen, das Richtige zu tun und in der Summe scheitert es dann doch, dann ist es schwierig.
Das ist absolut schwierig. Und ich will noch mal auf Ihr Eingangsstatement nach den Nachrichten eingehen, den Begriff Niederlage zu verwenden, halte ich in dem Zusammenhang wirklich für zu stark.
Was schlagen Sie denn vor?
Also ich würde es als strategisches Scheitern bezeichnen. Eine Niederlage war das nicht. Wenn ich das sehe, was auch mit Anwesenden, die jetzt hier auf Gefechte und so weiter zurückblicken, ist es das große Dilemma natürlich in so einer Operation, dass man Stabilität schaffen möchte. Man möchte an demokratischen Maßstäben gemessen Erfolge erzielen. Und das ist ein so unglaublich hohes und großes Ziel, dass man das nahezu fast unmöglich umsetzen kann. Und die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt auch deutlich, wenn westliche Nationen in sowas engagiert waren, dann ist es extrem schwierig, erfolgreich zu sein.
Herr Tillmann, nur mal beiseite gesprochen. Ich finde übrigens Ihr Wort viel stärker als meines. Weil nach der Niederlage kann man die zweite Runde einläuten. Aber wenn man scheitert, packt man seine Sachen und ist raus.
Das, wenn jetzt mit den Bildern vor Augen, kann man das tatsächlich dann auch so sehen. Aber ich will noch mal auf den Ansatz zurück, den wir da gefahren sind. Und also vor dem strategischen Scheitern kommt aber das Bemühen und der Ansatz, eben erfolgreich zu sein. Und jetzt kommen wir wieder auf den Begriff Niederlage. Wenn man sich mit Afghanistan beschäftigt hat, ernsthaft, in Vorbereitung eines Einsatzes und stellt sich dann als verantwortlich militärischer Führer vor eine Truppe und sagt, wir gehen da runter und gewinnen irgendwas, weil das Gegenteil von Niederlage wäre ja Sieg. Ist das nach meinem Dafürhalten völlig überschossen und auch völlig fehl am Platze, einen solchen Begriff in einem Bürgerkrieg zu verwenden.
Sie. Dann geben Sie uns mal eine Vorstellung davon, in einer krisenhaften Situation, wo Sinnhaftigkeit auf dem Spiel stand, und das wird sehr oft gewesen sein in Ihren Jahren in Afghanistan. Was haben Sie denn dann sagen können, wenn die Zweifel gewachsen sind? Warum sind wir hier? Was tun wir hier eigentlich? Was wollen wir hier? Was war dann Ihre Formulierung?
Wir wollten begrenzt Erfolge erzielen in den Räumen, in denen wir eingesetzt waren. Und diese Erfolge waren messbar. Und das ist das, was Truppe, was Soldaten am Ende auf der taktischen Ebene brauchen. Es werden Ziele gesetzt, die erreichbar sind. Da geht es darum, wir versuchen, diesen Landkreis, um es mal salopp zu formulieren, so zu befrieden, dass die Menschen dort wieder Zugang zum Wasser haben, zur Nahrung, zu ihren Märkten, zu ihren Feldern, zur Bildung und so weiter. Das ist messbar.
Herr Budinski, wann stand für Sie die Sinnfrage auf dem Spiel?
Das ist provokant gefragt, meiner Meinung nach.
Eigentlich wohlwollend.
Ja, also die Sinnfrage stellt sich mir nicht so, wie Sie mich jetzt provozieren wollen, habe ich das Gefühl. Für mich, als derjenige, der auch in verschiedensten Gefechten gebunden war oder verwickelt war und auch Soldaten verloren hat unter meiner Verantwortung. Ich bin da ständig mit konfrontiert, weil ich auch von außerhalb gefragt werde, war es das wert?
Ja.
War es das wert? Ja, wir sind alle das Risiko eingegangen. Wir sind Soldaten, wir haben einen Auftrag bekommen und salopp formuliert, nehmen wir die Hacken zusammen und sagen erst einmal jawohl und machen das Beste draus, wie immer. Wir machen immer das Beste draus. Und dass dann Soldaten tot nach Hause geflogen werden, sprich in der Waagerechten, das Risiko war uns irgendwie irgendwo bewusst, aber dann wurde es halt auch deutlich und klar. Und dann stellt man sich nicht die Frage nach dem Sinn. Also ich habe sie mir persönlich nicht gestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, hätte ich es vielleicht verhindern können? Hätte ich vielleicht beratenderweise meiner übergeordneten Führung vielleicht noch irgendwo lenken können, um zu sagen, pass auf, das ist da jetzt zu gefährlich, das ist zu monoton, wir fahren immer an dieselbe Stelle und das ist einfach zu berechenbar. Das war so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Die Sinnhaftigkeit, ob der Auftrag Sinn macht, die Frage hat sich mir nicht gestellt, muss ich ehrlich sagen.
Interessant. Vielleicht gehört das mit zu diesem Nichtverstehen zwischen Bundeswehr und Gesellschaft. Also dass diese Sinnfrage, die für mich jetzt zuallererst zu stellen wäre, in Ihren Augen schon provokant wirkt.
Ja, vielleicht, weil ich behaupte es mal, durch und durch Soldat bin. Und wenn ich einen Auftrag bekomme, dann habe ich einen Auftrag. Und ich bin ja dafür Soldat geworden. Und ja, man kann das versuchen vorzubereiten, die Soldaten auch vorzubereiten, wie gefährlich es da im Einsatz vor allem Afghanistan sein kann. Ob das überall so ankommt, wie man sich das wünscht als militärischer Vorgesetzter, das glaube ich nicht, das zweifle ich.
Das
habe ich mehrfach erlebt.
Vielleicht ist es auch so, dass die Sinnfrage zu beantworten auch ein bisschen davon abhängt, was man für einen Verantwortungsbereich hat. Ein Oberst wird die Frage vielleicht anders beantworten als jemand ein paar Etagen tiefer.
Kein Problem. Ja,
genauso. Dass man auch Erfolge dann an anderen Dingen festmacht.
Und ich sag mal, ich bin ja nur ein kleiner Oberstabsfeldwebel, der hauptsächlich handwerklich am Boden gearbeitet hat.
Das ist der oberste Dienstgrad bei den Unteroffizieren.
Ja, da haben Sie recht. Danke dafür. Will nur sagen, alles, was politisch entschieden wird oder strategisch entschieden wird, das erschließt sich ja uns auch nicht immer in Gänze. Da gibt es ja Ideen und Entscheidungen, die nimmt ein Soldat einfach mal hin und sagt, da werden die sich schon was bei gedacht haben. Das wird schon auf langfristig und mit Fernlicht fahrend, wird das schon Sinn ergeben, hoffentlich. Natürlich ist da ein Stück weit Hoffnung immer mit dabei. Aber wenn man alles ständig hinterfragt, dann haben wir nur noch Diskussionsgruppen und keine
Wir können es ja mal rumdrehen.
Befehl und Gehorsam mehr.
Wir können es mal ins Positive drehen.
Ja.
An welchem Tag haben Sie am Ende, wenn es dunkel wurde, das Gefühl gehabt, das war ein guter Tag in Afghanistan?
Also jeder Tag, wenn ich wieder im Lager war und nichts passiert ist, das war ein guter Tag. weil man jeden Tag rausfährt an der sogenannten, intern genannte Schranke Schnur. Wenn man rausfuhr, war man sich nicht sicher, ob alle wieder reinkommen. Und wenn wir reingekommen sind, ohne Zwischenfälle oder mit kleinen Scharmützeln, die wir abwehren konnten oder wo wir die Feuerüberlegenheit recht schnell hatten und wirklich ohne Blessuren wieder ins Lager kamen, das war ein guter Tag. Und ich möchte ganz klar nochmal sagen, 2011, das war mit Abstand der heftigste Einsatz, den ich erlebt habe, weil ich auch selbst halt so nah dran war und meine Männer beschossen wurden und angesprengt wurden. Aber ich sag's heute noch, wenn ich in meinem Büro sitze und Menschen auf meine Galerie gucken, weil ich habe viele Hab-mich-lieb-Sachen an der Wand, sage ich, das war ein toller Einsatz. Das war wirklich militärisch gesehen, als Zugführer, Panzergrenadier, war das ein toller Einsatz, weil mir wurde alles an die Hand gegeben, um viel zu bewegen und auch unser Handwerk wirklich auszuleben, wenn nicht der eine Tag gewesen wäre, an dem Alexei Kobelev gefallen ist.
Ja. Räumen Sie ein, dass das, was Sie jetzt gesagt haben, auch provokant wirken könnte?
Durchaus.
Dass das ein toller Einsatz war?
Durchaus, aber Soldaten werden es verstehen. Mhm.
Wir haben ja gesagt, wir wollen auch die Perspektive von Angehörigen mit hineinnehmen. Das ist etwas, was Sie auch alle drei bewegen wird. Und Eva-Maria Götz, Sie haben mit einer Angehörigen sprechen können. Und dann wollen wir doch mal den Versuch des Perspektivwechsels machen.
Ja, ich konnte mit einer Angehörigen sprechen, die anonym bleiben möchte. Ihr Mann ist als Soldat in Afghanistan gewesen. Und ich habe sie als erstes gefragt, wie war das für Sie und für Ihre Familie, als er in den Einsatz gegangen ist?
Ganz am Anfang, als wir uns hier verabschiedet haben alle, da war das wirklich sehr intensiv. Die Kinder haben dann geweint und das war so richtig ein bisschen, ja, so ein Knoten im Bauch. Und ja, jetzt ist es halt soweit, ne? Und dann kam irgendwann so eine Zeit von, da muss man jetzt irgendwie funktionieren, da geht man so durch, möglichst viel Alltag, möglichst wenig drüber nachdenken, einfach irgendwie so, als ja, wäre Papa gerade auf einer Dienstreise oder irgendwie in einem längeren Urlaub. Dann war es aber so, dass wir viel telefonieren konnten und auch per WhatsApp Kontakt hatten. Und das war auch irgendwie komisch. Es war einerseits sehr, sehr gut und auch für die Kinder total gut, dass sie ihn immer gesehen haben. Aber dadurch kam die Realität natürlich immer auch wieder, dass das jetzt noch ewig dauert, bis er wieder da ist. Ja, ich muss sagen, für mich, ich habe mich da relativ gut mit arrangiert, weil ich auch gearbeitet habe und irgendwie so, ja, viel in meinem normalen Alltag war. Für unsere größere Tochter war das auch irgendwie, ja, zumindest augenscheinlich erstmal okay. Aber unsere Kleine, die hat da wirklich sehr gelitten. Die hat fast jeden Abend geweint und was ist, wenn Papa nicht wiederkommt? Oder ich mache mir immer Gedanken, der kommt gar nicht mehr. Und wie lange ist es denn noch? Und ja, das war schon sehr intensiv dann.
Und ich wollte wissen von ihr, gab es denn, während ihr Mann in Afghanistan war, Gefahrensituationen?
Zum Ende, als er dann gerade wieder hier war, also er war im Prinzip gelandet und dann, ja, passierte ein Anschlag. Also es war wirklich so, gerade wieder da und plötzlich war eigentlich schon wieder von hier aus per Telefon irgendwie im Einsatzgebiet, weil er noch irgendwie Sachen dann ja zu erledigen und nachbereiten hatte. Da war es dann plötzlich sehr real. Alles, was man so vorher irgendwie ein bisschen verdrängt hatte und auch so ein bisschen getan hat, als wäre immer alles eher easy, das geht schon, das machen wir schon auch für die Kinder, war natürlich plötzlich mit voller Wucht da. Also ich weiß, dass ich eben so dachte, wenn das jetzt wirklich zwischendrin passiert wäre, da hätte ich hier ja, ziemlich Probleme gekriegt. Also für mich emotional und vor allem auch mit den Kindern, wenn die das mitbekommen hätten. Ja, das hätte uns hier ziemlich durcheinander gebracht.
Und ich wollte von ihr wissen, wie in dieser ganzen Zeit das Umfeld, ihr direktes Umfeld, reagiert hat.
Ich bin Sozialpädagogin und da trifft man oft eben auf ja, Menschen auch politischer Haltung, die mit Dingen wie Bundeswehr, Truppe, Krieg, solchen Wörtern nicht so richtig viel anfangen können oder das sogar vielleicht ablehnen. Da habe ich manchmal das Gefühl, nicht nur zu der Zeit des Einsatzes, generell auch, dass nicht so richtig viel Akzeptanz mit sich bringt. Das ist immer so ein bisschen, ach, brauchen wir das noch und muss das noch? Und da laufen ja schon auch komische Leute rum und jetzt gab es wieder so einen rechten Skandal. Ach, dein Mann, der arbeitet da auch. Mhm. Ich habe schon oft in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl gehabt, man wird da auch ein bisschen komisch angeguckt. Und wenn es dann heißt, ja, jetzt ist der auch noch im Auslandseinsatz, dann ist das zwar so ein Schockmoment. Was, echt, wie machst du das denn? Aber irgendwie auch schon fast immer mit so einem, naja, du hast es dir ja ausgesucht, war jetzt vielleicht doch nicht die beste Idee. Ja, selbst schuld. Das ist schon schwierig. Also das ist irgendwie komisch, aber da ist man dann halt auch alleine, das muss man einfach so sagen.
Und als Letztes wollte ich von ihr wissen, wie sie denn generell denkt, dass die Gesellschaft auf den Beruf ihres Mannes, auf die Bundeswehr, auf die Akzeptanz der Bundeswehr, wie es sich damit verhält.
Egal, ob das jetzt ja, Afghanistan ist oder Mali oder was auch immer, da sind ja mehrere Dinge. Wenn ich das jetzt nicht so nah erleben würde durch meinen Mann, dann hätte ich das Gefühl, ist das ganz, ganz wenig Thema. Also mein persönliches Gefühl dazu ist tatsächlich, dass das willentlich so wenig Thema ist, weil das vielleicht auch nicht mehr so eine richtige Akzeptanz in der Gesellschaft hat. Die Zeiten sind jetzt halt anders vermeintlich, aber manchmal denke ich mir, die sind ja nur hier anders. Wenn man sich in der Welt umschaut, ist das ja alles sehr real. In der Presse findet man da sehr wenig drüber, es sei denn, es passiert sowas wie zum Ende des Afghanistan-Mandats, wo die Taliban da durchmarschieren und alles wieder zurückerobern und alle das sinkende Schiff verlassen. Dann ist das plötzlich sehr präsent, aber die Jahre davor, da finde ich, hat man da jetzt nicht viel gehört. Also ich kenne da wirklich niemanden, der bei einem Gespräch, wenn man irgendwo sitzt, auf das Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr käme. Gar nicht.
Ja, soweit diese Stimme. Winfried Nachtwey, was geht Ihnen durch den Kopf beim Zuhören?
Also einmal, dass für die Angehörigen die Einsätze ja zum Teil eine größere Belastung sein können, als also für diejenigen, die im Einsatz sind. Weil diejenigen, die im Einsatz sind, Soldaten, die haben das Umfeld ihres Zuges, ihrer Kompanie, jedenfalls als unheimlich wichtigen Stabilisator, die Kameradschaft. Und dann ist auch ein konkreter Auftrag, der dann also eben auch, Sie haben das gerade dargestellt, also eben auch dann immer wieder erfüllt werden kann, bei allen Schwierigkeiten. Und dieses ganze stabilisierende Umfeld, emotional stabilisierende Umfeld, das haben die Angehörigen ja zu Hause nicht. Gut, da gibt es Familienbetreuungs- also eben Einrichtungen und so weiter, da gibt es Kontakte, da gibt es also Austausche und so weiter. Also sie müssen alleine damit also fertig werden und dann noch gleichzeitig die Distanz also der Gesellschaft. Also das ist also eben ein schweres Brot.
Ja, man hat das ja auch wissenschaftlich untersucht, was sich in den Beziehungen in den Familien verändert. Vielleicht können Sie das mal schildern, was da in Ihren Augen besonders prägnant ist.
Ja, es gibt so eine Langzeituntersuchung zum 22. Kontingent, also 2010 war das, also eben in der besonders heißen oder die heißesten Phase so überhaupt. Und da haben also eben ein Drittel der Befragten gesagt, dass sie also eben nur mit Kameraden über ihre Einsatzerfahrungen also eben sich also ausgetauscht hätten. Und also eben auch nach 3 Jahren die Hälfte also ungefähr neben mit Partnern und Familie nicht. Was auf den ersten Blick also eben befremdlich zu sein scheint, aber ich finde es gleichzeitig nachvollziehbar, weil das also eben für das eigene Umfeld, wenn dann also eben derjenige, der aus dem Einsatz zurückkehrt, der will ja nicht nur einmal davon erzählen, sondern ruhig immer wieder, wie man das auch unter Kameraden also machen kann. Und das ist dann eine besondere Belastung für die. Aber umgekehrt kommt es deshalb umso mehr darauf an, dass von der Gesellschaft also eben die Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz waren, eben nicht mit ihrer Erfahrung allein gelassen werden. Bundespräsident hat es vor kurzem so formuliert, schlichtweg, die Sprachlosigkeit, die muss überwunden werden.
Sie haben jetzt genickt, Oberst Tillmann, als Herr Nachtwey das vorgetragen hat, also wie sich Sprachlosigkeit eben dann auch im Persönlichen einstellt. Versuchen Sie das mal auf sich selbst zu beziehen.
Er spricht ja die Sprachlosigkeit derer an auch, die nicht wissen, wie sie reagieren sollen, wenn sie mit einem Einsatzveteran, der möglicherweise Dinge erlebt hat, interagieren sollen. Das ist ja ein wesentlicher Punkt. Natürlich auch die Sprachlosigkeit des Einsatzveterans gegenüber anderen. Und es hat viel mit Unwissenheit zu tun. Und auch möglicherweise eine sehr subjektiven Empfindung eines Einsatzveterans, der sagt, okay, ihr versteht mich ja eh nicht. Deshalb erzähle ich es euch nicht.
Kennen Sie dieses Gefühl, ihr versteht mich eh nicht?
Also in der, das kann man mit Sicherheit kategorisieren. In der einer mittleren Ausprägung habe ich das auch schon mal erlebt. Und das ist dann, da geht es dann mal auch um weltanschauliche Diskussionen möglicherweise. Und das ist eben der Punkt. Das ist, denke ich, muss rüberkommen, dass viele möglicherweise in Deutschland, und das ist ja ein extremer Kontrast, was wir hier in Deutschland haben, wenn man dann nach Afghanistan blickt. Also vom Potsdamer Platz nach Mazar-e-Sharif. Und Mazar-e-Sharif ist eine gut entwickelte Gegend in Afghanistan. Und plötzlich hat man eine völlig andere Gesellschaftsform mit völlig anderen Zuständen. Und die innere und äußere Sicherheit ist nicht gegeben. Und das Recht fehlt. Und das ist das, was wir hier als selbstverständlich nehmen. Mhm. Und da kann man schon an Menschen geraten, hier in unserer Gesellschaft, die das nicht verstehen, in der Intensität. Und dann kann ich verstehen auch, dass es zur Sprachlosigkeit kommt.
Ja, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wie oft Sie in Afghanistan waren. Das waren viele Jahre insgesamt Ihres Lebens. Und wenn dieser Kontrast so groß ist, dann wird es wahrscheinlich so sein, jedenfalls stelle ich es mir so vor, dass Sie sich auch jedes Mal, wenn Sie in unsere Gesellschaft zurückkommen, wieder einleben mussten.
Richtig. Das muss man immer wieder. Und da muss man sich sehr genau selber beobachten und man muss sich auch beobachten lassen. Und man muss auch sprechen. Und das ist auch eine Sache, die wir auch gelernt haben in 20 Jahren Afghanistan. Wie geht man damit um? Und das ist hier keine testosterongeschwängerte Männerrunde, sondern da ist jeder.
Vielleicht denken Sie darüber nochmal nach, was das in Ihrem Leben hieß, denn es geht auf die 11 Uhr Nachrichten zu und dann könnten Sie das danach sagen. 00800 4464. 4464 ist die Gelegenheit, noch etwas zu sagen an unserem Hörertelefon. Und dann bin ich gespannt, was wir zusammentragen. Und gleich melden wir uns zurück aus Potsdam.
Deutschlandfunk. Agenda.
Dies ist die Schlussrunde von Agenda. Live aus Potsdam-Schwielosee, aus dem Einsatzführungskommando der Bundeswehr. Uns bleiben 25 Minuten, um über dieses Thema zu sprechen. Mein Afghanistan, wie Bundeswehrsoldaten auf ihren Einsatz am Hindukusch zurückblicken. Und ich darf verraten, was jetzt während der Nachrichten passiert ist. Mike Mutschke, Oberfeldwebel, Sie haben mit den anderen zusammengestanden und es ging nochmal um dieses Thema, die Gesellschaft versteht es einfach nicht. So habe ich das aufgegriffen, was Sie gerade ein bisschen in Wallung gebracht hat. Sagen Sie es, was gesagt werden muss aus Ihrer Sicht.
Ja, wie gesagt, das Problem liegt halt einfach daran, dass die Zivilbevölkerung oder die Gesellschaft einfach zu wenig aufgeklärt ist über die Geschehnisse, was dort passiert. Und dass man darüber halt einfach auch nicht spricht, weil man denkt, man muss vieles verdeckeln und man soll nicht alles erzählen. Und man macht aus jedem kleinen oder aus jeder kleinen Sache einfach ein Riesengeheimnis. Und das ist halt das, wo ich sage, was mir halt fehlt. Ne? Oder ich kann halt nur auf so eine Situation mal zurückgreifen, was auch gerade Thema am Tisch war. Sie hatten vorhin das Thema Sinnhaftigkeit gehabt. Mhm. Wir hatten bei einer Operation einen gewissen Raum freigekämpft gehabt, standen dort im Gefecht, haben uns zur zeitlichen Verteidigung eingerichtet gehabt und hatten kurze Zeit später, ich sag mal so grob 2 Stunden, kam dann der Befehl, ja nein, wieder abrücken, weil nee, findet nicht statt. Und 2 Tage später an der gleichen Stelle war dann auf einmal ein IED im Boden gebracht, was wir aufgrund unserer EOD-Kräfte aufklären konnten, entschärfen konnten. Na, wo man sich dann auch sagt, ja, wozu macht man das dann eigentlich? Wo man dann wiederum sagt, wie der Oberstabsfeldwebel Budinski vorhin sagte, wo man dann sagt, ein guter Tag ist immer der Tag, wo es dann nicht knallt. Ne? Und man ist immer irgendwo hingefahren, wo man immer die Gefahr hatte, es hat oft geknallt. Und wenn es nur von Weitem irgendwelche Schüsse waren. Aber das sind so Punkte, wo man dann sagt so, ja, man fragt einfach. Ne? Und die Sinnhaftigkeit sieht man dann in dem Sinne nur, dass man jeden Einzelnen von sich wieder mit zurückkriegt.
Gut, ich lerne daraus als Zivilist, dass es beides gibt. Also die Sinnfrage taucht immer wieder auf. Aber im Krisenfall, das hatten Sie, Herr Budinski, ja auch reklamiert, geht es darum, dass man funktioniert. Und jetzt komme ich zurück, Oberst Tillmann, an den Punkt, den wir vor den Nachrichten hatten. Sie haben gesagt, jeder Einzelne ist gezwungen, sich selber anzuschauen und sich auch von anderen anschauen zu lassen, als Persönlichkeit. Was meinten Sie?
Das meine ich vor allem in der Nachbetrachtung eines Einsatzes. Und ich hatte angesetzt, habe von dem testosterongeschwängerten Haufen gesprochen, der vielleicht von außen so angesehen wird. Ja, viele super harte Typen, meistens männlich, die dann ja in einem Gefecht stehen. Und das ist meine Erfahrung nach über 25 Dienstjahren. Egal, was ein Soldat nach außen darstellt, die innerliche, die psychische Verletzlichkeit ist bei jedem gegeben. Und eine psychische Verletzung ist wie ein Schuss. Das ist ein traumatisches Erlebnis, was passiert. Ein Anschlag, den man persönlich miterlebt. Es reicht auch schon, dass man im Feldlager ist und einen Anschlag von draußen miterlebt und die Dinge, die danach passieren, miterlebt. Mhm. Und das bedeutet, dass man sich auch mit dieser Tatsache des militärischen Lebens, des militärischen Alltags auseinandersetzen muss. Und das ist wirklich wichtig und da hilft vor allen Dingen Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit.
Was ist denn, wenn jemand sagt, ich funktioniere nicht mehr? Auch wenn es von mir jetzt verlangt wird.
Dann ist das erstens wahr und richtig. Und da müssen wir als Organisation, aber da muss vor allen Dingen der verantwortliche Führer vor Ort vernünftig, das ist natürlich ein großes Wort, mit umgehen. Und das ist auch sehr persönlichkeitsabhängig, wie damit umgegangen wird. Und meine Erfahrung zeigt, dass je besser eine Gemeinschaft funktioniert, je besser die Kameradschaft ausgeprägt ist, desto besser, in Anführungsstrichen, und das klingt immer sehr mechanisch, funktioniert das Gefüge, funktioniert der Einzelne, wird gestützt.
Wir können diese Sendung nicht bestreiten, um auch ohne ein Wort zu sagen zu dem, was wir jetzt zum Beispiel gerade wieder in den Nachrichten gehört haben, ja, Afghanistan als Schauplatz. Diejenigen, mit denen Sie vor Ort, mit den sogenannten Ortskräften kooperiert haben, die leben jetzt unter Lebensgefahr oder sind bereits tot. Das heißt, Sie haben auch Menschen zurücklassen müssen. Wie packen Sie das weg, Herr Budinski?
Ja, in meiner Person ganz offen hatte ich nicht so viel mit diesen Ortskräften zu tun. Ich hatte temporär immer Sprachmittler dabei, wenn ich einen Aufklärungsauftrag hatte draußen. Das waren aber uniformierte Menschen. Das heißt, die sind auch in Deutschland und in Sicherheit. Die ganzen Locals, so bezeichne ich sie mal, die jetzt das Feldlager unterstützt haben, um es in Ordnung zu halten, um den Betrieb sicherzustellen, da hat man ja keine persönliche Bindung zu aufgebaut.
Ist das bei Ihnen anders, Herr Tillmann?
Nicht viel, weil es eben eine Schutzreaktion auch ist. Und es wurde viel über gerade diese Ortskräfteherausforderung gesprochen. Und ganz klar, da müssen Lehren draus gezogen werden. Aber das ist auch ein Teil, der in den Rucksack kommt, den man so mitbringt, wenn man aus so einem Einsatz wiederkommt. Der virtuelle Rucksack. Und der ist bei einigen sehr groß und bei einigen vielleicht nicht ganz so groß. Aber das ist auch ein Teil, und das vergisst man auch, den muss man mit verarbeiten.
Ja, und zu dieser Verarbeitung gehört definitiv auch ein Umgang mit denen aus der Bundeswehr, die dort ihr Leben gelassen haben. 59 ist, glaube ich, die Zahl. Und es gibt ja einen Steinwurf von hier entfernt, einen Wald der Erinnerung. Und Eva-Maria Götz hat den gestern besucht, und zwar an der Seite von Stabsunteroffizier Stefan Gorn.
Man geht durch einen richtigen Gang, der ist auch überdacht. Und rechts und links sind Bilder, Wände aufgestellt mit Fotos und den Einsatzorten. Ich sehe hier zum Beispiel Mali, ich sehe aber auch Irak und Syrien.
Die Fotos, die man hier sieht, das sind in speziell die Einsätze, die hier aufgeführt sind, wo wir eben auch Soldaten in den Auslandseinsätzen verloren haben, die dort verstorben sind oder infolge ihrer Verwundung auch hier in Deutschland an den Einsatzfolgen verstorben sind. Wir stehen gerade hier vor dem Foto Resolute Support Afghanistan. Und da sieht man die einzelnen Einsatzorte der Soldaten mit den dazugehörigen Camps. Und in den Camps sind Gedenksteine, Gedenkorte, wir sagen Ehrenhaine, entstanden. Dort haben Kameraden aus eigener Initiative Gedenkorte errichtet. Und nach der Aufgabe einzelner Camps, jetzt zum Schluss eben auch Mazar-e-Sharif, wollte man innerhalb der Bundeswehr diese Gedenkorte wieder errichten, hier in Deutschland.
Und wir stehen hier auch vor dem ersten Stein, der gemauert ist aus Ziegeln. Und hier sind Namen aufgeführt.
Ja, das sind unsere Namensstelen, sagen wir dazu. Wir befinden uns ja auf dem Weg des Gedenkens, der in die Richtung des Orts der Stille führt. Leicht ansteigend, ein ja auch beschwerlicher Gang irgendwo. Hier sind 115 Namen von Soldatinnen, Soldaten und einen Zivilbeschäftigten der Bundeswehr, die speziell im Zusammenhang mit den Auslandseinsätzen ums Leben gekommen sind.
Wir gehen weiter den Berg hoch, weiter an Namensstelen vorbei und an großen Gedenksteinen, Gedenkfindlingen.
Der Gedenkstein mit der Gedenktafel Masai Sharif, den sieht man hier.
Hier steht: Zum Gedenken an unsere toten Kameraden, in deine Hände befehle ich meinen Geist.
Dieser Stein aus dem Feldlager Masai Sharif ist im Prinzip der eigentliche zentrale Gedenkort für die Toten des Afghanistan-Einsatzes in Afghanistan selber gewesen.
Hier ist ein weiteres Ehrenmal. Da sieht man 5 Holzkreuze, ganz schlichte Holzkreuze. Und dahinter ist ja eine Installation mit Steinen, mit Feldsteinen.
Ja, das ist das Ehrenhain OP Nors. Ein Außenposten der Bundeswehr in Afghanistan, ein strategisch sehr wichtiger Außenposten. Und der, so ähnlich wie es hier so ein bisschen liegt, auf einer Anhöhe auch lag und man ins Tal hinunterschauen konnte. Da gab es eben Anfang 2011 einen sogenannten Innentäteranschlag. Ein junger afghanischer Soldat hat da das Feuer auf eine Gruppe deutsche Panzergrenadiere, die ihr Gefechtsfahrzeug, einen Schützenpanzer, warten wollten, eröffnet. Und bevor der erschossen werden konnte, waren die 3 Kameraden, die man dort verewigt findet als Namen, der Konstantin Menz, Georg Mesula und Georg Kurat, so schwer verwundet, dass sie anhand ihrer Verwundung dann auch verstorben sind. Und da haben die Kameraden, die mit ihnen zusammen dort im Einsatz waren, dann auch gesagt, wir möchten eben zu Ehren dieser Kameraden ein Ehrenhain errichten. Und die mussten mit dem Material arbeiten, was sie da so vor Ort hatten. Und deshalb, glaube ich, ist es auch sehr authentisch, dieser Drahtkorb mit Stein gefüllt. Wir sagen innerhalb der Bundeswehr HESCO-Wall dazu. Das ist ein Schutzwall gegen Beschuss, gegen Mörserbeschuss auch. Die Zahnräder, die man da sieht, das sind Antriebszahnräder eines Schützenpanzermarders. Das hatten die als Ersatzteile vor Ort. Und das eiserne Kreuz in Holz, den Toten zur Ehr, was man oben drauf sieht, das hat ein Kamerad vor Ort da aus einer Europalette gesägt. Wir verstehen uns eben als Ergänzung zum Ehrenmal der Bundeswehr im BMVG. Jeder, der dort erscheint in diesem Gedenkbuch, also jeder der über 3.300, kann hier einen ganz persönlich gewidmeten Gedenkbaum erhalten. In unserem Erinnerungswald. Und das ist ja letztendlich unser Name geworden, eben Wald der Erinnerung.
Und hier ist zum Beispiel ein Baum, eine Eiche. Da ist ein Kreuz dran und Kinderfotos.
Man darf ja nicht vergessen, die Bäume sind durch Hinterbliebene, durch Angehörige gewidmet worden. Aber wir gehen jetzt hier eben auch an Bäumen vorbei. Die sind tatsächlich nicht nur von hinterbliebenen Angehörigen gewidmet worden, sondern auch von Kameraden aus den Einheiten. Ich kann Ihnen hier einen zeigen. Da sieht man den Hauptfeldwebel Lagenstein drauf, ein Foto aus dem Einsatz selber. Er war Personenschutzführer von General Kneipp 2011 in Afghanistan und er ist während eines Anschlags da ums Leben gekommen. Es gibt halt Dinge, die zu dem Soldatenberuf dazugehören. Und es gibt so ein, ich sag mal, geflügeltes Wort innerhalb der Bundeswehr. Hier kann man eben auch das scharfe Ende des Berufes sehen. Es ist eben nicht risikofrei, als Soldat in der Bundeswehr Dienst zu tun. Das gehört mit zum Beruf. Und auch wir sind natürlich als Gedenkstätte da, um das eben auch den Bürgern hier aufzeigen zu können. Da muss sich jeder, denke ich, der hier vorbeikommt, auch persönlich natürlich ein Bild und seine Gedanken dazu machen.
Soweit also dieser Wald der Erinnerung in Potsdam-Schwielosee. Ja, und jetzt wollen wir hören, was sich inzwischen geregt hat bei unseren Hörerinnen und Hörern, ob es tatsächlich so ist, dass die Gesellschaft mit einem gepflegten Desinteresse reagiert oder ob es heute ganz anders ist, Michael Röhl.
Ja, Jürgen, die Sorge war am Anfang tatsächlich auch da bei uns in der Redaktion. Wer wird sich denn melden auf dieses Thema heute? Und die Antwort jetzt ist überraschend. Es haben sehr, sehr viele geschrieben und sich gemeldet, auch per Telefon. Und die, die das getan haben, die spiegeln natürlich diese gesellschaftliche Debatte wieder, die es über diesen Afghanistan-Einsatz gibt. Das beginnt schon bei der Frage, ob solch ein Thema, das wir da heute gewählt haben, überhaupt interessant, überhaupt wichtig ist. Und da habe ich schon den Eindruck, da hat sich im Verlauf der Sendung doch einiges getan, dass selbst die, die eine große Distanz haben, auch zum Kriegseinsätzen der Bundeswehr, am Ende gesagt haben, es ist gut, dass Soldaten auch die Möglichkeit haben, da ihre persönlichen Erfahrungen zu schildern. Ansonsten spiegeln unsere Hörerreaktionen das Für und Wider des Afghanistan-Einsatzes wider. Da ist die Rede von, Deutschland habe sich nicht einzumischen in der Welt, Deutschland wolle immer nur die ganze Welt retten und das seien am Ende dann doch Steuergelder, die da einfach rausgeschmissen werden. Andere sagen, Afghanistan hat viele Kriege erlebt. Woher kommt die Motivation, dass wir Deutsche da etwas richten könnten? Dann geht es nochmal um die Rolle auch der Soldaten und Soldatinnen in der Politik. Figuren auf dem Schachbrett der Politik, hat ein Hörer gesagt. Die Veteranen mit ihren Traumata werden faktisch von den verantwortlichen Politikern vergessen. Und da würde mich schon interessieren, ist das so? Wie viel Rückhalt spüren die, die auch jetzt im Afghanistan waren? Welche Nachfragen gibt es aus der Politik, wie es ihnen geht, wie sie diesen Einsatz auch verkraftet haben? Die Verletzung eines Soldaten, das war am Anfang der Sendung, bewegt auch unsere Hörerinnen und Hörer. Aber es gehört auch die Einschätzung dazu, auch wenn das jetzt ein Stückchen Zumutung ist an dieser Stelle, dass zum Beispiel ein Hörer gesagt hat, wer sich für solch einen Beruf entscheidet, der übernimmt am Ende selber die Verantwortung für die Folgen, die da möglicherweise auch durch einen Kampfeinsatz auch entstehen können. Dafür sei es eine demokratische Armee, wo sich jeder entscheiden kann, ob er dort mit dabei sein möchte oder nicht. Ein Lkw-Fahrer hat uns geschrieben und er sagt, wenn er einen Kollegen mitnimmt und versucht, ihm etwas beizubringen, dann klappt das nach einem Jahr. Und er fragt, warum ist das in 20 Jahren nicht gelungen? Zum Beispiel die afghanische Armee, auch von Überzeugungen, auch westlichen Werten, Menschenrechtswerten auch zu überzeugen. Warum ist das vor Ort nicht gelungen? Eine Frau wird vermisst in der Runde, sage ich an dieser Stelle auch mal. Und vielleicht ganz zum Schluss, was durchaus für Aufsehen auch gesorgt hat, das ist die Äußerung, ich glaube, das war der Oberstabsfeldwebel, die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Einsatzes. Und auch hier, ich zitiere das jetzt mal, auch eine durchaus provokative Äußerung auch eines Hörers. Soldaten, die nur gehorsam sind, hatten wir schon einmal. Sollte ein Soldat nicht auch seinen Kopf benutzen und nicht nur sagen, ich bin Soldat und gehorche? Das wird auch bezogen auf die Formulierung, ein toller Einsatz. Wie erhält sich so viel Verblendung, fragt da jemand. Die werden völlig ausgeblendet, die Erfahrung nämlich und die politischen Zusammenhänge, die es dort gibt. Und das wird durchaus auch kritisch gesehen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Michael Röhl. Dann wollen wir mal doch mindestens einige der Punkte aufgreifen. Also zunächst mal die Grundsatzkritik. Winfried Nachtwey, ich glaube, da ist eine politische Stimme, die mitverantwortlich war für den Einsatz. Sie als ehemaliger Grünen-Abgeordneter zur Zeit der Regierung Schröder, muss man sagen, 1998. Diese Grundsatzposition, Deutschland soll sich nicht einmischen und wir sind nicht zuständig für alle Verhältnisse auf der Welt. Ist das im Nachhinein, ist das im Nachhinein für Sie bedenkenswert?
Wenn dieser Anspruch so total wäre und so absolut, dann wäre der Einsatz, wäre der Einwand also eben richtig, dass also eben Deutschland allein nicht die Welt retten kann und so, völlig klar. Und dass man nicht also für alles also eben zuständig sein kann. Aber die Herausforderung von Al-Qaida damals, die Angriffe also eben gegen die USA, Da war internationale Sicherheit also insgesamt getroffen. Und da hat nicht nur die NATO reagiert, sondern die Vereinten Nationen auch völlig einmütig. Das heißt, internationale Sicherheit und damit auch europäische und deutsche Sicherheit waren da stark bedroht. Und ich erinnere mich noch sehr deutlich, welche Angst wir hatten, was folgt jetzt danach. dass nicht mit dem 11. September sozusagen Schluss ist. Und da war dann also eben in der Tat auch die Bundesrepublik in der Mitverantwortung für internationale Sicherheit. Nicht.
Trotzdem kann man natürlich im Nachhinein mit den Erfahrungen von 20 Jahren die Frage stellen, ob die Angst, die Sie jetzt nochmal aufrufen, damals eigentlich im Politischen ein guter Ratgeber war.
Ich habe es vorher schon mal gesagt, wiederhole ich, und zwar, dass die grundsätzliche Intention, Hinterland für internationalen Terrorismus, das also eben zu beseitigen und aber da nicht ein schwarzes Loch der Ordnungslosigkeit zu lassen, sondern verlässliche Staatlichkeit zu fördern, das war richtig und notwendig. Gleichzeitig war es aber eben verbunden mit erheblichen Illusionen, was man also machen kann. Und militärisch kann man also vielleicht noch viel eher was also erreichen. Aber wenn es so um Staatsaufbau geht, da kann man ja keinem was befehlen. Das sind also eben soziale und kulturelle Prozesse, die nach aller Erfahrung an sich viele Jahre, Jahrzehnte brauchen. Und da hat man Illusionen gehabt, da hat man mit Minimalaufwand. Wir haben also am Anfang 20 Polizisten hingeschickt, wo die Bundesrepublik die Führungsrolle dabei hatte. Das zeigte, es wurde enorm unterschätzt. Und dann kam dazu, dass viele Führende wenig Ahnung von diesem sehr komplizierten Land hatten. Also im Nebel agierten.
Damit sind wir dann beim zweiten Punkt, der bewegt hat, das haben Sie gehört, die Frage, Sie als Soldaten, spüren Sie eigentlich einen Rückhalt der Politik oder spüren Sie ihn nicht? Herr Budinski, Oberstabsfeldwebel, möchten Sie beginnen?
Gerne. Der Rückhalt ist nicht immer allgegenwärtig, aber ich sag's mal aus meiner Perspektive heraus, ich möchte auch nicht ständig gedankt werden oder ständig irgendwo hingestellt werden und man macht's offiziell und einmal Danke sagen, sagt meine Frau Mama immer gerne, einmal Danke sagen reicht, aber dann entsprechend muss es Wirkung haben und es muss alle erreichen. Jetzt bin ich ja derjenige, der beim Zapfenstreich vom Reichstag stand und die Ehrung unter anderem mit der Frau Oberfeldärztin entgegennehmen durfte. Das kann ich Ihnen sagen, das war ein Gänsehautmoment und zwar sehr lange. Und ich war da, stand auch sehr ehrfürchtig da und habe mich auch gefragt, ob ich der Richtige bin. Aber das war ein Moment, wo ich gesagt habe, jawohl, das ist mal ein deutliches Danke. Da habe ich es gespürt.
Warum Gänsehaut?
Ja, weil das ein wahnsinns großer, schöner Rahmen war, weil es fast schon episch war, gefühlt, ja, dass man da ja auch auserwählt wurde. Ich auserwählt wurde als Person, dass ich da stehen durfte. Und ich kenne ganz, ganz viele Kameraden, die sich wirklich verdient gemacht haben um den Einsatz oder um den Afghanistan-Einsatz und die es genauso verdient hätten. Jetzt war ich es halt. Das war schon richtig. Ja,
wobei wir auch das nicht verschweigen wollen. Also genau an diesem Ritual hat sich natürlich auch Kritik entzündet.
Das weiß ich.
Ob man das machen soll, vor diesem Gebäude, vor diesem historischen Hintergrund.
Das ist mir bewusst. Aber ich in meiner Person habe sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen und ganz wenig Kritik. Mhm.
Oberst Tillmann, Ihnen würde ich gerne die Antwort überlassen auf die Bemerkung, wer sich für diesen Beruf entscheidet, trägt dann im Zweifelsfall auch die Verantwortung und sei es, dass man das eigene Leben riskiert oder einbüßt.
Das ist auch so. Steht außer Frage. Am Anfang steht die Berufswahl. Und natürlich kann man einem jungen Berufsanfänger, einer jungen Berufsanfängerin nicht zumuten, dass gleich alles überblickt wird, was da passiert. Aber da tun wir, und das meine ich wirklich aus meiner ganz persönlichen Sicht, vom ganzen Herzen, wir tun echt eine Menge in unserer Organisation, damit auch, wir nennen das mal Lagebild, damit das Lagebild aufwächst, damit die Menschen verstehen, warum wir diese Dinge tun, warum wir das umsetzen. Aber am Ende, und das bezieht sich wirklich auch auf die Kritik eines Zuhörers, nach dem Motto, jetzt haben wir hier einen Kommisskopf, der sagt, Auftrag ist Auftrag. Das ist auch spielt da auch mit rein. Nämlich, wenn der Auftrag für einen Auslandseinsatz ergeht, dann ist er von unserem Parlament auf der Basis des Grundgesetzes erfolgt. Und das bringen wir unseren Soldaten auch bei, wenn sie es teilweise in der Schule vielleicht nicht gelernt haben, aber das ist eine andere Diskussion. Wir bringen denen bei, pass auf, Freunde, wenn ihr losgeht, dann hat das eine absolute Legitimation.
Auch wenn das Parlament sich mehrheitlich irren kann.
Absolut. Und das gehört auch dazu. Und das ist ja auch, das ist übrigens eine ganz tolle Sache, die unser Grundgesetz ja ermöglicht. Dass wir hier unserer eigenen Meinung nachgehen können im Rahmen der entsprechenden Gesetze und auch irren dürfen. Und dafür steht übrigens auch der Soldat im Auslandseinsatz am Ende. Mhm. Er setzt nämlich am Ende die freiheitlich-demokratische Grundordnung um. Das klingt jetzt super groß, aber das stimmt.
Herr Mutschke, wir hatten ja mit Ihrer schweren Verwundung begonnen, die Sendung. Und das war natürlich in Ihre Richtung auch gesprochen. Ja? Also wer diesen Beruf ergreift, muss auch die Verantwortung übernehmen.
Ja, wie gesagt, das ist jedem Einzelnen bewusst, der weiß, worauf er sich einlässt. Ja, und das war mir selbst ja irgendwo im Unterschwelligen schon bewusst, dass was passieren kann. Aber man fühlt sich nie als derjenige, den es erwischen wird. Und jetzt hat es mich erwischt. Und wie gesagt, ich habe mich ja weiterhin für den Beruf entschieden und ich gehe dem auch weiter mit. Ne? Ja, und ich stehe auch zu meiner Meinung dazu. Und für mich ist es ja, es ist halt das Berufsrisiko, Punkt.
Gut, dann Punkt. Was das angeht, Herr Bodinski, Oberstabsfeldwebel, die Bemerkung nicht nur gehorsam sein, sondern auch den eigenen Kopf benutzen, das war in Ihre Richtung gesprochen.
Ja, das habe ich auch so verstanden, ganz deutlich. Gebe ich dem Herrn, der das da zum Besten gegeben hat, vollkommen recht. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich bei allem, was mir gesagt wird, nur die Hacken zusammennehme und den Befehl ausführe, sondern man macht sich natürlich seine Gedanken. Und ich denke deutlich über meinen Tellerrand hinaus, weil ich ja auch als militärischer Führer eine Verantwortung habe. Ich will es auch verstehen. Ich will auch das große Ganze gerne verstehen. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass in den ganz hohen Sphären Dinge besprochen werden oder entschieden werden, wo wir kein Mitspracherecht haben. Und ja, ich bin dann auch kein Freund davon, dass mal alles auseinander diskutiert werden muss und alles in alle Richtungen hinterfragt und beleuchtet werden muss. Ja. Irgendwann muss auch mal ein Entschluss gefällt werden und dann setzen wir das um. Und das machen wir bestenfalls professionell.
Und das kann sogar die Entscheidung aus diesem Sommer sein, Abzug, auch unter diesen Umständen?
Ja, natürlich. Natürlich habe auch ich den Kopf geschüttelt. Ja, ich bin davon ausgegangen, oder das fühlte sich auch so an, das ist das letzte Kontingent. Wir gehen hier regulär raus, wenn auch das schon recht kurzfristig beschlossen wurde, aufgrund von anderen Ereignissen. Aber dass dann nochmal so eine Art Evakuierungsauftrag entsteht, um dass da in Kabul Dinge noch geregelt werden müssen, das hat sich mir auch nicht erschlossen. Nicht in dem Zusammenhang und so schnell.
Müssen wir jetzt auch stehen lassen, ja. Dass sich manches nicht erschlossen hat. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein konnten bei der Bundeswehr in Potsdam. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich und hier im Deutschlandfunk weiter mit Umwelt und Verbraucher.